Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn am Sonntagabend im Fernsehen ein spannender Film gezeigt wird, dann kommt in den Tagen vorher immer wieder ein Programmhinweis. Früher war das so, da hat die Ansagerin oder der Ansager den Programmhinweis gegeben. Heute ist das meistens so, dann werden ganz kurze Szenen aus dem Film zusammengeschnitten, die spannendsten Höhepunkte. Manchmal habe ich schon gedacht, wenn man das so sieht, wenn es doch jetzt weiterging. Und dann kommt der Hinweis, Sonntag 20.15 Uhr hier auf diesem Kanal. Sehen Sie, die Begebenheit von der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor ist gleichsam so ein göttlicher Programmhinweis. Gott zeigt Jesus und den drei Aposteln gleichsam wie in einem Spott den Blick auf die Herrlichkeit, den Blick auf die Auferstehung, auf das Ende. Es war noch nicht das Ende, es war nur der Programmhinweis. Wenn wir das verstehen wollen, diese Geschichte von der Verklärung Jesu, dann müssen wir uns vor Augen halten, in welcher Situation Jesus damals war. Es war die Zeit, wo die Theologen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten beschlossen hatten, Jesus umbringen zu lassen. Es war die Zeit, wo es Jesus selber klar wurde: Mein Weg in Jerusalem endet nicht als strahlender Wundertäter, sondern es wird ein Weg des Leidens sein, es wird ein Kreuzweg sein. Es braute sich über Jesus alles zusammen, es wurde dunkel auf seinem Weg. Es war die Zeit, wo Jesus zum ersten Mal den Jüngern gegenüber davon gesprochen hat, dass sein Weg am Kreuz endet. Und das hat die Jünger zutiefst erschüttert. Petrus stellt sich hin und sagt: Das soll Gott verhüten, das darf nicht mit dir geschehen. Und es war auch die Zeit, wo Jesus den Jüngern klargemacht hat: Ihr werdet alle den gleichen Weg geführt. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der braucht gar nicht anfangen, mir nachzufolgen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Ihr werdet alle den Kreuzweg geführt. Da gibt es keine Abkürzung. Und sehen Sie, in dieser Situation, wo es dunkel wurde, wo alles über ihm sich zusammenbraute zum Unheil hin, da schenkt Gott Jesus und den drei Aposteln wie in einem kurzen Spott einen Blick in die Herrlichkeit. Und da wird auf einmal deutlich, das Dunkel ist nicht das Ende. Das Ende ist Licht. Und das Ende ist auch nicht das Kreuz. Das Kreuz ist nur die Durchgangsstation. Das Ende ist die Herrlichkeit bei der Auferstehung, die Herrlichkeit im Himmel beim Vater. Schwestern und Brüder, vermutlich wird jeder von uns auf die eine oder andere Weise so einen Leidensweg, so einen Dunkelheitsweg, sag ich mal, geführt werden. Das fängt schon an bei der ersten Lesung, die wir eben gehört haben, bei Abraham. Abraham kriegt von Gott den Auftrag, er soll seinen eigenen Sohn Isaak schlachten und zum Opfer bringen. Und Abraham weiß ja nicht, wie die Geschichte ausgeht. In meiner Familie ist das so geschehen. Da ist vor vielen Jahren innerhalb kurzer Zeit zwei von meinen Geschwistern, mein Bruder und meine Schwester, unter 40 Jahre plötzlich gestorben. Und beide haben eine Familie mit zwei kleinen Kindern hinterlassen. Das war ein Leidensweg für meine Eltern, für mich. Oder ich habe einen Mann getroffen, der vom Arzt die Diagnose bekommen hat, Krebs im letzten Stadium. Glauben Sie, das ist ein Dunkelheitsweg, der dann beginnt. Oder ich denke manchmal auch an Jugendliche, die überall anecken, die möchten das nicht. Die vielleicht Zweifel haben an Gott und an der Kirche, aber keiner versteht mich, heißt es dann. Oder ich denke daran, wenn Leute gemobbt werden in der Schule, in der Familie, im Bekanntenkreis, an der Arbeitsstelle, wie sie geschnitten werden, das kann ein Dunkelheitsweg sein, ein Leidensweg. Oder ich denke daran, manche älteren Menschen, die sich oft so einsam vorkommen, dann sitzen sie da auf ihrem Zimmer, vielleicht im Altenheim, sind natürlich tüdelig geworden, können den Löffel nicht mehr richtig halten und dann fühlen sie sich nur noch wie eine Last, wie eine Belastung für die anderen. Das ist ein Dunkelheitsweg. Keiner von uns wird ganz daran vorbeikommen. Gott bewahrt uns nicht davor, aber eins tut Gott, er bewahrt uns im Leiden, nicht vor dem Leiden, aber er bewahrt uns im Leiden. Und im Leiden schenkt er uns immer wieder solche Lichtblicke, dass das Ende nicht Dunkelheit ist. Auch dafür ein paar Beispiele. Im Neuen Testament in der Apostelgeschichte steht die Geschichte von Stephanus. Das war ein junger Mann, der hat für Jesus geglüht und gebrannt. Und wenn einer für Jesus brennt, dann war das damals so und ist heute noch genauso, dann muss er mit Opposition rechnen. Und als seine Altersgenossen in der Diskussion keine Argumente mehr hatten, da haben sie als letztes Argument die Pflastersteine genommen und haben ihn mit Pflastersteinen beworfen, so lange, bis er tot zusammenbrach. Das war der Dunkelheitsweg, den er geführt wurde. Aber dann, als die Steine fliegen, da heißt es von Stephanus, sie sahen sein Angesicht leuchten wie das eines Engels. Das ist Verklärung, ähnlich wie bei Jesus. Und als er in Sterben zusammenbricht, da bricht er zusammen mit den Worten, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Ja, der ist gestorben, sie haben ihn gesteinigt. Aber er geht in den Tod hinein, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das ist Verklärung. Aber das gibt nicht nur damals, das gibt es heute auch. Ich habe einmal als Kaplan einen alten Mann betreut, der hat furchtbar gelitten. Dem konnten sie im Krankenhaus nicht mehr helfen und haben ihn dann im Krankenhaus entlassen. Und weil die Familie ein großes Haus hatte und auch die Möglichkeit hatte, ihn aufzunehmen und zu pflegen, war er in der Familie. Und dann saß er da immer in seinem Opasessel mit schmerzverzerrtem Gesicht. Und der Sohn hat mir einmal gesagt, es ist für uns, die Angehörigen, furchtbar mit anzusehen, wie unser Opa leiden muss und wir können ihm nicht helfen. Aber den hätten Sie mal sehen müssen, wenn ich dem am Herz-Jesu-Freitag die Kommunion gebracht habe. Auf einmal war nichts mehr von dem schmerzverzerrten Gesicht. Dann fing er an zu lächeln und an zu strahlen. Ich habe ihn mal gefragt, haben Sie denn jetzt keine Schmerzen mehr? Doch, sagt er, ich habe jetzt auch Schmerzen. Aber jetzt ist ja Jesus da. Und als ich ihm dann im Dezember die Krankenkommunion brachte am Herz-Jesu-Freitag, da sagte er zu mir, als er sich verabschiedete, wissen Sie, Herr Kaplan, Weihnachten bin ich zu Hause. Er sagte, Sie sind doch jetzt auch zu Hause. Nein, sagt er, das meine ich nicht. Weihnachten, dann hat Jesus mich geholt. Überlegen Sie mal, mitten im Leiden kann ein Mensch auf einmal ein Strahlen auf dem Gesicht kriegen und kann sagen, den Tod vor Augen, dann hat Jesus mich nach Hause geholt. Das ist Verklärung. Gott bewahrt den Menschen nicht vor dem Leid, er bewahrt ihn im Leid. Eben haben wir den Kehrvers gesungen, ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Als wir den gestern Abend gesungen haben, da fiel mir plötzlich eine Begebenheit ein. 2005 ist mein Vater gestorben mit 90 Jahren. Und die letzten Wochen und die letzten Tage lag er auch ganz apathisch im Bett, hat kaum noch Reaktionen gezeigt, war auch nicht ansprechbar groß, hat auch nichts mehr gesagt. Und ich habe ihm dann einen Tag, bevor er starb, die Kommunion gebracht, habe ihn gesegnet. Dann habe ich ihm gesagt, Vater, du brauchst jetzt keine Angst zu haben. Da richtet er sich im Bett auf, guckt mich an und sagt, wovor soll ich denn Angst haben? Ich weiß doch, wo ich hingehe. Das ist Verklärung. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man mitten in dem Leid, ganz gleich wie das aussieht, auf einmal die Gewissheit hat und muss ich auch wandern im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Das ist das Entscheidende. Jeder von uns wird auf irgendeine Weise so einen Leidensweg geführt. Die wichtige Frage ist, gehst du diesen Weg dann ohne Gott oder gehst du diesen Weg mit Gott? Es lohnt sich, eine persönliche Beziehung zu diesem Gott zu pflegen oder aufzubauen. Ich gehe meinen Weg nicht nur vor Gott, sondern ich gehe meinen Weg mit Gott im Land der Lebenden. Und wenn ich jetzt noch so viel leiden muss, ich habe vor Augen die Herrlichkeit, die für mich bereit liegt. So ist unser Gott. Amen.